Politik ist Teil der Demokratie. Sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht.
Sie sind ein Klempner der Macht.
Wer regiert Deutschland?
Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, aber es kommt eben auch was raus.
Machtwechsel
mit Dagmar Rosenfeld
und Robin Alexander.
Hello again. Ich sag einfach Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Dort, wo alles begann.
Hello again, hieß es am Donnerstagvormittag im Deutschen Bundestag in Sachen Taurus. Die Union legte mal wieder einen Antrag auf Lieferung der Marschflugkörper an die Ukraine vor. Dass Olaf Scholz das Thema für beendet erklärt hat und sein Nein mit den Worten "Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das" ins Reich des Endgültigen schicken wollte, das muss die Opposition nicht tangieren. Für die eigene Koalition sollte es aber von Bedeutung sein. Sollte. Doch nicht nur die Außenministerin macht kein Hehl daraus, dass sie die Entscheidung des Kanzlers für falsch hält. Und so war in dieser Woche ein Olaf Scholz zu erleben, der Nerven zeigte. Über Furcht und Befürchtungen des Kanzlers geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Und außerdem sprechen Robin und ich über das Weimarer Dreieck und die Quadratur des Kreises im deutsch-französischen Verhältnis. Denn am Freitag kommt Emmanuel Macron nach Berlin und dann heißt es für Olaf Scholz, hello again.
Die Zeiten von Gerhard Schröder sind zum Glück schon lange vorbei. Das gilt für seine gescheiterte Russlandpolitik und das gilt auch für sein Kanzlerbuster.
So die stellvertretende Vorsitzende der Grünen Agnieszka Brugger am Donnerstag im Bundestag bei der Debatte um den Antrag der Union, der Ukraine Taurus Marschflugkörper zu liefern. Es war eine unverhohlene Kritik am Kanzler aus der eigenen Koalition. Zögern und zaudern, so Brugger, könne auch zur Eskalation des Krieges beitragen. Und was die Tragweite einer Entscheidung für den Taurus angehe, über die sei man sich bei den Grünen bewusst. Und das lassen wir, so Brugger, uns von niemandem absprechen, auch vom Kanzler nicht. Mit der Union gestimmt hat man trotzdem nicht. Da ist die Koalitionsdisziplin so standfest wie das Scholz-Nein zum Taurus. Robin, dennoch, wenn in einer ohnehin fragilen Regierungskoalition das Kanzlerwort in Frage gestellt wird, ist es kein gutes Zeichen für das, was in den kommenden Monaten ja noch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Haushalt, auf die Koalition zukommen wird.
Ja, das ist ein ganz seltsamer Vormittag gewesen, weil diese Abstimmung wird ja von der Opposition erzwungen, also von der Union. Und die schärfste Rednerin mit Abstand ist die Grüne. Und das ist ja keine Randfigur in der Grünen-Fraktion. Agnieszka Brugger ist da sehr angesehen, Verteidigungspolitikerin. Also die schicken die auch bewusst nach vorne und die haben auch vorher gewusst, was die sagen wird. Und du hast ja schon ein paar Sachen zitiert. Es geht ja weiter. Also sie spricht von Spielen mit Gefühlen von Seiten des Kanzlers. Sie sagt Geschichten für den Wahlkampf. Ja, also härter kann man eine Außenpolitik nicht kritisieren. Ja? Und auf der Regierungsbank fehlt Scholz. Also zum zweiten Mal entzieht er sich der Debatte. Er ist da, wenn die Abgeordneten ihm Fragen stellen dürfen, aber er ist nicht bereit, sich die Debatte anzuhören. Das ist auch ein Statement.
Aber die Außenministerin saß auf der Regierungsbank, Annalena Baerbock.
Ja, und man weiß natürlich, dass Frau Brugger das sagt, was Frau Baerbock denkt. Ja? Und das ist schon bemerkenswert und in seiner Heftigkeit eigentlich beispiellos.
Wer ebenfalls in der Debatte am Donnerstag unverhohlene Kritik geübt hat, wie ich finde, auch in einer beispiellosen Wortwahl, das ist der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gewesen. Und zwar hat er diejenigen in der Koalition kritisiert, die wie Agnieszka Brugger die Tauruslieferung befürworten. Mützenich hat die Scholz-Kritiker bösartig und Spielernaturen genannt. Angesichts dieser Emotionalisierung einer Debatte, die doch wirklich sachliche Ernsthaftigkeit bräuchte, wie soll es da insgesamt mit den Ukraine-Hilfen und auch der verteidigungspolitischen Ausrichtung Deutschlands weitergehen? Also erst recht im Wahlkampf. Hat Agnieszka Brugger nicht dann doch einen Punkt, wenn sie das Thema Wahlkampf benennt und der SPD ja jetzt schon unterstellt, sie würde mit dem Thema Wahlkampf machen. Es wird doch ein Wahlkampfthema werden, die Frage von Krieg und Frieden.
Ja, sie hat recht und bisher hätte ich immer noch gesagt, ich gestehe der SPD zu, dass ich hier Wahlkampf Überlegungen mischen mit realer Angst oder realer politischer Überlegung. Aber diese Debatte heute war so eindeutig auf Wahlkampf angelegt. Ich meine, der letzte Redner in der Debatte war Ralf Stegner von der SPD und seine letzten Sätze sind, ich zitiere, das gefällt Ihnen nicht, uns schon und Sie werden noch merken, der Bevölkerung auch. Also ich meine, das ist ja alles gesagt, ja. Und um den Hörern nochmal, bevor wir in die weiteren Implikationen kommen, einen Eindruck zu geben, was in so einer Debatte auch für ein Zeug erzählt wird, ne? Also schon Rolf Mützenich, den ich ja auch in unserem Podcast immer verteidigt habe und für einen ehrenwerten Menschen hält, kommt dann mit, sollen wir nicht lieber über die Integration von ukrainischen Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt reden? Also klassischer Whataboutism, ne? Und dann von dir schon zitiert, Kritiker sind bösartig und wollen nur Bücher verkaufen und der Atomkrieg wird sofort ausgemalt. Also dieses Arbeiten über Bilder, ne? Und das ist schon heftig, ja. Und dann kommt ja noch der ganze Narrensaum dieses Parlamentes, ja. Da kommt dann eine Janine Wissler von den Linken. Und ich meine, wir zeichnen dies hier auf am Donnerstag. Am Mittwoch hat Putin in einem Interview gesagt, warum soll ich denn verhandeln, wenn der Ukraine die Munition ausgeht, ja. Und Frau Wissler entblödet sich nicht, da in der Rede zu sagen, man muss Verhandlungsbereitschaft herbeiverhandeln. Ja? Und dann eine Sarah Wagenknecht, bei der Putin überhaupt nicht vorkommt. Also die eine Rede hält, alle sind verrückt geworden, wollen uns in den Dritten Weltkrieg stürzen und der Aggressor kommt nicht vor. Und dann die AfD, die auf Mützenich folgend Herr Kupala in dieselbe Kerbe schlägt und dann sagt, ihr seid alle Kriegstreiber und so weiter. Und dann kommen da auch so Gestalten. Da kommt ein Abgeordneter, der war in den 80er Jahren in der DKP und hat die Friedensbewegung mitgeprägt und hat sich neulich für die AfD in den Bundestag wählen lassen. Und dort ist er jetzt auch wieder rausgeflogen, ist fraktionslos und fabuliert davon, der Justizminister müsse jetzt anfangen, Bundeswehroffiziere verhaften zu lassen, weil die einen Angriffskrieg auf Russland planen wollen. Ja, also wirklich in so einer Debatte wird auch ein Zeug geredet, das es einen bestürzt. Und ja, und dann das Schlusswort von Ralf Stegner. Ja, wir werden schon sehen, was die Bevölkerung davon hält.
Der Eindruck verfestigt sich ja, dass da etwas außer Kontrolle geraten ist. Dass anhand der Taurus-Frage die grundsätzliche Frage der Unterstützung der Ukraine, aber auch die Frage, wie geht es weiter im deutschen Wehretat, in eine emotionale Dimension getragen wird, die mit Ängsten spielt, mit den Ängsten auch in der Bevölkerung. Und der nächste Punkt, der ja dann auch gemacht wird, ist, Rente statt Rüstung. Es wird auch noch gleichzeitig in den Bereich des Sozialen gezogen, dass man sagt, ein Entweder-Oder oder die Unterstützung der Ukraine könnte zulasten der deutschen Bevölkerung gehen, weil sie dann auf Dinge verzichten müsste.
Ja, du hast recht. Also Mützenich hat auch mit der Schuldenbremse geendet, worauf man erstmal kommen muss. Aber wir sollten uns nicht von unserer ehrlichen Betroffenheit dazu hinreißen lassen, dies als einen Sieg der Opposition oder einen Erfolg der Grünen zu werten, diese Debatte. Das war es nicht.
Ja, lass uns nämlich auf das Abstimmungsergebnis gucken.
Ja, genau. Also ich würde nochmal anders anfangen. Wie ist das gekommen? Weil vor 2 Wochen wurde ja schon mal über den Taurus abgestimmt. Und in diese erneute Abstimmung hat Wolfgang Kubicki die Union getrieben, der FDP-Politiker, der nämlich, wir sprachen darüber, sagte, nach dem, was der Kanzler zum Taurus erzählt hat, würde er jetzt auch für den Taurus stimmen und ein Dutzend weiterer Liberaler. Und daraufhin hat die Union einen Antrag, der seit November in den Ausschüssen unter ferner Liefen war, scharf gestellt, um halt die Koalition fortzuführen. Und man kann sagen, dies ist verbal gelungen heute, aber eben nicht im materiellen Abstimmungsergebnis.
Genau, sag mal, das Abstimmungsergebnis ist eindeutigst zugunsten von Scholz und der Ampelkoalition kann man ja eigentlich fast nicht sagen, weil wir haben ja gehört, dass in der Ampelkoalition bei den Grünen, aber auch bei der FDP sehr viele für eine Lieferung des Taurus sind. Das spiegelt sich dann aber nicht im Abstimmungsverhalten wider. Da gilt Koalitionsdisziplin. Und Selbst Anton Hofreiter, der Anfang der Woche noch einen gemeinsamen Gastbeitrag mit Norbert Röttgen verfasst hat bei den Kollegen der FAZ, wo er mit harter Kritik am Kanzler und einem vehementen Fordern der Tauruslieferungen in Erscheinung getreten ist. Selbst Anton Hofreiter hat sich der Koalitionsdisziplin gebeugt und bei den Grünen haben alle den Antrag der Union abgelehnt. Und bei der FDP war es auch nicht das Dutzend, was Kubicki angekündigt hatte.
Ja, es war nur Kubicki selbst und Frau Strack-Zimmermann. Und die hatte schon beim letzten Mal für den Taurus gestimmt. Also Kubicki hatte nicht sein Dutzend, er hatte immerhin sich selbst. Auch das stand wohl zwischendurch in Frage.
Ein Kubicki sind vielleicht ein Dutzend FDP-Abgeordnete gefühlt.
Nee, es sind halt wirklich jetzt nur Kubicki und Strack-Zimmermann, sonst keiner. Und bei Hofreiter, das ist wirklich bemerkenswert. Ich meine, der schreibt mit der CDU Artikel und stimmt weiter mit dem Kanzler. Das ist eigentlich schon ein dicker Hund. Und die Grünen haben das hingekriegt, indem die so eine Erklärung abgegeben haben. Und das war sozusagen die vertextete Rede von Frau Brugger. Also sie sagen, dass sie alles ganz anders sehen, aber sind halt dann, wenn es zum Schwur kommt, weiter auf der Scholz-Linie. Ne? Es deutete sich aber, und das ist vielleicht das Bemerkenswerte, es ist etwas passiert, was ich schon Dienstag andeutete. Dienstag waren die Fraktionssitzungen und in die Fraktionssitzung hinein ging die Union noch frohen Mutes, man könne die Ampel vorführen. Und aus der Fraktionssitzung heraus kamen sie mit Bedenken, weil nämlich in der eigenen Fraktion Leute gesagt haben, machen wir das richtig beim Taurus. Die haben fast eine Stunde geredet und jetzt ist das so, die Union ist eine Fraktion, die nicht gerne und lang redet, also eine Stunde in der Fraktionssitzung zu einem Punkt ist schon lang und Abgeordnete aus dem Osten und Abgeordnete aus Bayern haben gesagt, ihr seid auf dem falschen Dampfer, die Leute wollen das nicht mit dem Taurus. Und man konnte schon sehen, dass die Unionsleute ihre Rhetorik angepasst haben, weil sie waren deutlich weniger scharf als die Grünen. Also für die Union hat Herr Wadepool gesprochen. Der Außenpolitiker von Friedrich Merz und der war ganz, ganz gesetzt, baute natürlich den grünen Brücken, aber legte großen Wert darauf, niemanden zu beschimpfen und sehr staatstragend zu wirken. Ja? Und das Ende vom Lied ist, dass tatsächlich mehr Unionsabgeordnete für die Ampel gestimmt haben, als Ampelleute für den Unionsantrag. Was wirklich bemerkenswert ist. Und außerdem ist noch ein ganzer Teil nicht hingegangen und ein paar sehr interessante Leute haben sich enthalten. Also vielleicht gehen wir mal durch. Für die Haltung des Kanzlers, also gegen den Taurus, haben gestimmt ein gewisser Mario Chaya.
Former known als Generalsekretär der CDU und von Friedrich Merz entspannt mal abgeräumt worden.
Ja, jetzt kannst du sagen, schönen Gruß an alten Chef, aber kannst auch sagen, er hat seinen Wahlkreis direkt gewonnen in Marzahn-Hellersdorf, wo die Hälfte der Leute im Plattenbau wohnt. Und vielleicht artikulierte auch, was die wollen. Weiter gegen den Taurus gestimmt Jens Köppen, ein Abgeordneter aus der Uckermark, in der Vergangenheit nicht durch Konformität aufgefallen, sondern durch Selberdenken. Dann Emmy Zollner von der CSU, ganz interessante Person, junge Frau, Krankenschwester, auch jemand, der sehr selber denkt. Und bei den Enthaltungen haben wir Heike Bremer, das ist eine Frau aus Sachsen-Anhalt und zwei Leute, die auch jeder kennt bei den Enthaltungen, Peter Ramsauer und Hans-Peter Friedrich. Also alte CSU-Schwergewichte. Ja? Und wenn die sich enthalten, ist ja klar, was sie eigentlich denken. Also im Unionshinterland haben schwere Zweifel begonnen, ob man die sehr pointierte Position zum Taurus durchhalten kann.
Klar ist, die Taurus-Debatte hat auch diese Woche beherrscht. Und du hast es eben schon gesagt, am Donnerstag bei der Abstimmung war der Kanzler nicht anwesend im Parlament. Aber am Vortag war er da und musste sich in der Regierungsbefragung diesem Thema stellen. Da gab es kein Vorbeikommen. Und da war ein Scholz zu erleben, dem doch die Souveränität ein Stück weit abhanden gekommen ist. Lass uns mal reinhören, Robin.
Herr Kollege, die Bürgerinnen und Bürger haben Angst vor Ihnen. Die Bürgerinnen und Bürger haben Angst vor Ihnen, weil sie natürlich Sorge haben, wenn sie hören, dass verantwortliche Politikerinnen und Politiker mit psychologischen Kategorien Fragen, die mit Krieg und Frieden zu tun haben, zu bewerten versuchen. Und es ist etwas, wovor Bürgerinnen und Bürger sich Sorgen machen, wenn Besonnenheit und Abwägung als Zögerlichkeit und Feigheit oder sonst was beschrieben wird. Und es ist etwas, wovor sich die Bürgerinnen und Bürger fürchten, wenn zum Beispiel mit der Kategorie, vertrauen Sie denen oder nicht, gefragt und diskutiert wird, obwohl es doch darum geht, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu garantieren. Und darauf habe ich ein Eid geleistet, Herr Kollege.
Das war die Reaktion des Kanzlers auf Joachim Wadepool von der CDU. Und das Thema Angst taucht wieder auf. Also das Schlagwort Angst ist im Konnex mit dem Taurus nicht mehr wegzudenken und wird von beiden Seiten benutzt. Aber dass Scholz der Opposition vorwirft, sie gefährde mit ihrer Taurus-Befürwortung die Sicherheit der Bundesrepublik, da ist der Kanzler doch ein Stück zu weit gegangen.
Ich glaube, dass das ein vorbereiteter Satz war. Weil wenn man sich anguckt, Wadepool fragt da ganz sachlich und ganz ruhig. Also er gibt eigentlich gar keinen Anlass, da so aus dem Hemd zu gehen. Und Scholz wollte diesen Punkt machen. Ich glaube, was ihn extrem geärgert hat, war der schon angesprochene Gastbeitrag Röttgen-Hofreiter. Und man muss es so sagen. Also die SPD ruft auf Furcht, Sorge, Atomkrieg. Und dagegen steht dann Besonnenheit und der Kanzler. Das ist eindeutig so angelegt. Ich finde auch, das kann man so nicht machen, weil ich glaube auch nicht, dass die Bevölkerung sich vor Joe Wadepool fürchtet, sondern vor Wladimir Putin. Er hat noch einen zweiten Punkt gemacht, den ich sehr kritisch sehe, als Röttgen ihm dann innerhalb dieser Fragerunde ein Zitat vorlas. Nämlich das Zitat, wo Scholz unvorsichtigerweise gesagt hat, dass die Briten den Ukrainern mit ihren Marschflugkörpern helfen.
Und die Franzosen, die Briten und die Franzosen, er hat sie beide genannt. Und Röttgen hat dann gefragt, ob in dieser Logik des Kanzlers, weil er sagt, wir können das nicht tun, was die Briten und Franzosen tun, weil dann laufen wir Gefahr, Kriegspartei zu werden. Daraufhin hat Röttgen den Kanzler gefragt, ob er denn der Auffassung sei, dass Frankreich und Großbritannien durch die Lieferung von Marschflugkörpern Kriegsbeteiligte geworden seien. Und wie der Kanzler darauf reagiert hat, Robin, auch den O-Ton haben wir. Lass uns mal hören.
Und was mich aber ärgert ist, sehr geehrter Abgeordneter, lieber Norbert, dass du alles weißt und eine öffentliche Kommunikation betreibst, die darauf baut, dass dein Wissen kein öffentliches Wissen ist. Ich glaube, das sollte in der Demokratie nicht der Fall sein.
Du, Robin, warum duzen der Kanzler den Norbert?
Ja, das war wirklich interessant. Er ist ja aus dem Sie dann ins Du gefallen, um eine Vertraulichkeit zu demonstrieren. Und Röttgen hat ihn demonstrativ zurückgesiezt. Wobei die sich im Alltag tatsächlich duzen, weil die eine Geschichte haben, die waren in Zeiten der Großen Koalition ein paar Jahre lang beide parlamentarische Geschäftsführer. Und das ist ja der Posten, wo man immer mit den anderen verhandeln muss. Also da wird so, wann kommt deine Debatte und wann kommt meine Debatte? Also da muss man ständig miteinander umgehen. Daher kennen die sich und duzen sich. Dass die sich mögen, wäre gelogen. Die mögen sich nicht. Aber das ist, glaube ich, ein rhetorisches Stilmittel, dieses in die Vertraulichkeit fallen und dann sagen, wir beide wissen doch mehr, über das wir nicht reden dürfen. Ja? Und an mehreren anderen Stellen hat der Kanzler auch von Halbwahrheiten gesprochen, aber auf Nachfrage auch nicht aufgelöst, was er damit meint.
Und Röttgen bestreitet ja, es gäbe irgendein Wissen, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich sei, von dem er aber informiert sei. Und das würde er verschweigen. Das bestreitet ja Röttgen.
Ja, und auch ehrlich gesagt, was soll das auch sein?
Ja, es gibt ja immer noch das Gerücht, dass Putin sollte mit deutschen Marschflugkörpern diese Kertschbrücke, also die das russische Festland mit der Krim verbindet, die Brücke, die illegal gebaut worden ist, sollte die mit deutschen Marschflugkörpern zerstört werden, dann drohe Putin an, zu härteren Waffen, auch zu Atomwaffen zu greifen. Dieses Gerücht hält sich ja in Berlin.
Aber guck mal, das haben wir doch schon mal erlebt in der Diskussion um die Leoparden. Ja, diese Lieferung westlicher Panzer. Ja, da hat Scholz es bis auf einen Spiegeltitel gebracht, indem er die Atomangst in die Debatte gebracht hat, hat anschließend aber beigedreht und gesagt, doch, ich kann liefern, wenn die Amerikaner auch liefern und so weiter und so fort. Und dann drehten übrigens auch die Umfragen. Ja, also die Bevölkerung lässt sich vom Kanzler erklären, warum sowas geht und bleibt dann bei der Stange. Jetzt läuft das Spiel andersrum, weil Scholz in dieser Unschärfe bleibt. So, wir wissen doch was wir nicht sagen können, Norbert. Und die Halbwahrheiten und so. Ja? Deshalb sagen die Leute, Mensch, macht dem Kanzler doch nicht die Hölle heiß, der weiß doch bestimmt was ihr nicht wisst. Also ist er von Putin mit dem Einsatz von strategischen Atomwaffen bedroht werden im Falle der Brückensprengung, hast du ja gerade erzählt. Ja, jetzt kann man sagen, die beiden haben schon, also Putin und Scholz haben schon lange nicht mehr miteinander telefoniert, ist relativ unwahrscheinlich. Aber das ist wirklich, weiß gar nicht, ob ich so entschieden werden will, aber je länger ich darüber nachdenke, desto entschiedener bin ich eigentlich. Da hat Scholz eine Unschärfe benutzt, um eine Tür aufzumachen für Verschwörungstheorien. Und das ist eigentlich nicht gut.
Ja, die AfD dürfte sich die Hände gerieben haben an diesem Mittwochmittag, als Scholz in der Fragestunde Rede und Antwort stand. Und auch da hat ja Scholz einen Moment gehabt in Bezug auf die AfD, die erklärte, lieber Herr Scholz, wir unterstützen Sie in dieser Taurus-Frage. Und daraufhin antwortete Scholz, auf Ihre Unterstützung kann ich verzichten.
Ja, das sehe ich anders, weil dieses Argument, die AfD sagt etwas, also hat jeder, der das irgendwie auch sagt, ein Problem. Ja, das ist ein doofes Argument. Ja, also in der ganzen Migrationsdebatte kommt das von links. Das sollte jetzt nicht in der Taurus-Debatte von der anderen Seite gebracht werden. Scholz hat aber tatsächlich, und ich glaube, was wir bisher kritisierten, das hatte er sich vorgenommen, es so zu tun. Aber dann ist ihm, glaube ich, ein richtiger Lapsus passiert, weil in der weiteren Fragestunde fragt ihn die AfD nach Migrationspolitik. Das machen die immer. Es ist so ein Standard bei denen, macht immer dieser Herr Curio. So, und dann gibt es ein Wortgefecht mit Scholz und im Nachsatz sagt Scholz, die Zahlen werden runtergehen. Und dann müssen sie ihre Reden aufessen. So, und das ist ein echter schwerer Fehler, weil er kann nicht versprechen, dass die Flüchtlingszahlen runtergehen. Das ist nicht in seiner Hand. Ja, also wenn Russland den Frontdurchbruch in der Ukraine schafft und wieder auf Kiew läuft, ja, das letzte Mal, als die Russen in Bewegung auf Kiew waren, sind 1 Million Ukrainer nach Deutschland gekommen. Ja, das ist überhaupt nicht in der Hand der Bundesregierung. Er kann sagen, wir werden alles dafür tun, Kontrolle zu gewinnen oder wir wollen illegale Migration zurückdrängen. Und das kann er alles sagen. Aber das Versprechen, die Zahlen gehen runter. Wenn das nicht klappt, ist es ein Geschenk für die AfD, dass sie im Wahlkampf vorne und hinten um die Ohren hauen werden.
Dass Scholz den Taurus nicht liefern will, das hat er jetzt mehrfach sehr, sehr deutlich gemacht. Zugleich, das hast du, Robin, mit unserem Kollegen Thorsten Jungholt recherchiert, hat Pistorius offenbar vor, alle vorhandenen Taurus-Marschflugkörper einsatzbereit zu machen. Könnte das womöglich mit der Idee eines Ringtausches zusammenhängen, wie Großbritannien ihn Deutschland vorgeschlagen hat? Also Berlin liefert den Taurus nach Großbritannien und die Briten liefern dafür die Storm Shadows in die Ukraine.
Die Nachricht ist ja, dass die Taurus, von denen Deutschland 600 hat, alle jetzt instand gesetzt werden, einsatzbereit gemacht werden. Ja? Und die Bundesregierung wollte nicht, dass das öffentlich wird. Also wir haben da gefragt und wir sind hingehalten worden. Dann wurde gesagt, das ist alles Geheimschutz und so weiter. Bis wir es halt hart hatten, sind auch ein paar Tage vergangen. Und das schafft der Bundesregierung natürlich Optionen. Ja? Also wenn du einfach mehr funktionierende Taurus hast, könntest du entweder mehr an die Ukraine abgeben oder du könntest halt tatsächlich in dem von dir angesprochenen Ringtausch einsteigen. Es gibt allerdings keinen Automatismus, weil du kannst natürlich auch sagen, bei einer unsicheren Kriegslage in der Ukraine und einer absehbar konstanten russischen Bedrohung sollten wir all unser Material fit machen. Ja, also das könnte auch Scholz so mitsprechen, dass man das einfach für die Bundeswehr fit macht. Ja, aber da hinter den Kulissen sind Möglichkeiten geschaffen worden, die sicherlich auf das Wohlwollen der Grünen stoßen und ich glaube, dass Herr Pistorius das auch gut findet.
Was Scholz getan hat, ist auch einen Ringtausch abzulehnen. Ist dieses Nein zum Ringtausch so endgültig wie das Nein zu den Lieferungen in die Ukraine?
Ja, ich finde, wie die Debatte jetzt gelaufen ist, hat Scholz sich ja auf dieser Taurus-Position eingegraben. Das ist ja gar keine Waffe mehr, das ist ein Symbol. Ja, damit sollen jetzt Wahlen entschieden werden. Also mit welchem Argument sollte ein Kanzler jetzt noch Taurus liefern, wenn er gerade seinen Mützen nicht hat erzählen lassen, dann droht der Atomkrieg. Das geht ja nicht. So. Hoffe mal, das war nicht so geplant, weil er hat sich natürlich strategischer Möglichkeiten beraubt. Ja? Und dass er mit den Begründungen changiert, ich meine, um die Erkenntnis kommt man ja nicht rum. Ja? Also erst waren es, die deutschen Soldaten müssen mitmachen. Dann war es, ich kann die Kontrolle nicht abgeben. Der Ringtausch, den gibt es ja in zwei Varianten im Falle des Taurus. Das eine ist, du gibst die Geräte den Briten und die Briten programmieren die für die Ukrainer. Weil die Briten haben ja auch kein Problem, ihre Storm Shadows zu programmieren. Ja? So, dann würdest du also sagen, wenn du das nicht machst, dass du nicht nur den Ukrainern nicht traust, sondern dass du auch den Briten nicht traust. was auch ein Statement wäre. Oder es gibt ja noch die mildere Variante, der klassische Ringtausch, erinnert dich an die Geschichten mit dem Panzer zu Anfang des Krieges, ist, die Briten liefern noch mehr Storm Shadows, also die Geräte, die schon im Einsatz sind, und dafür können sie ihr Arsenal aufstocken mit deutschen Taurus. Dann würde ja der Taurus überhaupt nicht zum Einsatz kommen. Der würde nur mehr Einsatz britischer Waffen ermöglichen. Ja? Und warum der Kanzler da nicht Ja sagt, das ist ja überhaupt nicht in seiner eigenen Logik. Ja? Und was man hört, hat Frau Baerbock auch noch nicht die Hoffnung aufgegeben und bastelt mit einem alten Bekannten, nämlich Herrn Cameron, an einer Lösung.
So viel zu den britisch-deutschen Überlegungen. Frankreich und Deutschland, Scholz und Macron, sind ja in letzter Zeit auch diametral unterwegs gewesen, was ihre Strategie für die Unterstützung der Ukraine angeht. Nun kommt Macron am Freitag nach Berlin. Es ist Treffen des Weimarer Dreiecks, also Polen, Frankreich, Deutschland. Aber Macron wird früher kommen und es wird erstmal ein bilaterales Treffen zwischen ihm und Scholz geben. Ist das jetzt ein Zeichen der Annäherung? Und wenn ja, wo kann denn eine Annäherung stattfinden, wenn man so unterschiedliche Ansichten hat, was zu tun ist?
Na, ich finde, dass die so etwas machen, finde ich gut, weil das war ja kein Zustand, dass man da immer weiter öffentlich auseinanderdriftete. So, also es musste etwas passieren. Bei dem Weimarer Dreieck, das ist jetzt ein bisschen seltsam, weil eigentlich sind ja die Polen die zurück in der Familie sind, weil die Polen es geschafft haben, sich einer autoritären Regierung zu entledigen und mit Donald Tusk und seinem Außenminister Radek Sikorski Leute haben, die nun super verlässliche Westbindungen haben. Also eigentlich wären die sozusagen jetzt der verlorene Sohn. Jetzt wirkt es aber ja so, als ob Frankreich und Deutschland sich erstmal ausquatschen müssen, bevor die Polen dann dazukommen. Ja, also das ist richtig und das wird eine große Versöhnungsshow. Die Profiteurin davon heißt übrigens Nancy Faeser, lustigerweise. Die befand sich nämlich Mitte der Woche auf einer Konferenz in Paris und traf dort Leute aus dem Kabinett und bekam dann eine halbe Stunde mit Emmanuel Macron, weil Macron zeigen wollte, Olaf, ich habe sogar deine Nancy lieb, so nah bist du mir. Und das ist doch für Nancy Faeser eine richtig schöne Sache, oder?
Wir gönnen Nancy von Herzen 30 Minuten mit Emmanuel Macron. Muss man mögen.
Das hätte sie als hessische Ministerpräsidentin nicht bekommen.
Deswegen wollte sie es ja auch nie werden. Doch, hessische Ministerpräsidentin wollte sie werden, aber in der Opposition dann doch nicht landen. Dann lieber in einer Ampel mitregieren, die sich mit dem Regieren ganz schön schwer tut im Moment. Es ist ein bisschen außenpolitische Woche für Olaf Scholz. Freitag Macron hier zu Besuch und Samstag wird Olaf Scholz nach Israel reisen.
Na, Samstag erst nach Jordanien, Sonntag nach Israel.
So, du weißt es viel besser. Du wirst dabei sein, Robin, richtig?
Ja.
Dann weiß ich doch, worüber wir kommende Woche beim Machtwechsel sprechen. Aber jetzt lass uns noch mal über den Israel-Scholz sprechen, weil der ist ja mittlerweile auch da, extrem auf Joe Biden-Linie. Also zuletzt hat er in einer Videobotschaft, die er zu Beginn des Ramadan veröffentlicht hat, auf einen schnellen Waffenstillstand gedrängt und die israelische Regierung auch noch mal daran erinnert, dass auch für sie das Völkerrecht gilt. Was ist da jetzt zu erwarten am Sonntag in Israel? Wie wird Scholz da auftreten?
Naja, er wird ja hinter diese Botschaft nicht zurückkommen und die hat er auch zeitlich platziert wohl überlegt. Und ich denke, dass er eigentlich seiner Linie treu bleibt. Er guckt ja, was macht Joe Biden und dann machen die Deutschen das Gleiche, ich sage jetzt mal -10%. Ja. Das klingt jetzt nicht so aufregend, aber wenn man ehrlich ist, ist das eine schlaue Position für Deutschland. Das ist nicht verkehrt. Und Bidens Position, er steht hinter Israel, er hat Israel den Rücken freigehalten im Blick auf den Libanon und eine mögliche zweite Front. Er hat da einen Flugzeugträger hingeschickt, er hat auch Netanyahu ganz, ganz, ganz lange öffentlich die Stange gehalten. Das ist ja eine israelfreundliche Position, die Biden übrigens in tiefe innenpolitische Probleme bringt, weil er eben Teil seiner linken Basis wegbricht. Und dass er jetzt in der Lage, wo im Gazastreifen vor der Stadt Rafah tatsächlich allgemeine Beobachter sagen, dass das ein humanitäres Desaster ist, dass er da erkennbar zu einer Positionsveränderung mahnt, das finde ich für den amerikanischen Präsidenten richtig. Und ich kann auch verstehen, dass der Kanzler sich in diesem Geleitzug bewegt.
Und rein in diesen Geleitzug möchte offenbar auch Friedrich Merz.
Ja, das ist interessant. Merz hatte ja eine bemerkenswerte Israel-Reise, wo er von den absoluten Top-Leuten empfangen wurde, die sich ganz viel Zeit für ihn genommen haben. Und in den Interviews, unter anderem mit unserem Fernsehsender, wirkte er dort sehr, sehr entschlossen und sehr, sehr nicht nur pro-israelisch, sondern auch für den Kurs der Regierung. Ja? Nun ist es schon eine Zeit lang her, das ist jetzt nicht gestern, seitdem ist eine Menge passiert, aber diese damals sehr deutliche Äußerung, wo ich sagen muss, als Oppositionsführer spricht man anders als der Kanzler, und also ich fand es damals bemerkenswert, aber nicht außerhalb von klugen Linien. So, aber erkennbar sieht Merz Nachsteuerungsbedarf, weil in dieser Woche hatte er einen Termin in einer Berliner Schule mit jüdischen Schülern. Da war er schon mal vor ein paar Wochen und die haben ihm beschrieben, wie sehr sie Antisemitismus hier in Berlin ausgesetzt sind. Und er hat gesagt, ich komme nochmal wieder. Und er ist jetzt wiedergekommen und hat mit denen gesprochen, ohne Journalisten. Aber nachher haben die Schüler erzählt, dass Merz gesagt hätte, er rede auch deutlich mit Netanyahu, aber im Vertrauen. Ja? Und auch wenn du dir das offizielle Wording anguckst, glaube ich, dass Merz in dieser Position ein bisschen in die Richtung steuert, in die auch Scholz und Biden steuern. Und auch das muss ich wiederum sagen, es ist vielleicht langweilig, dass ich schon wieder lobe, aber auch das finde ich eine nachvollziehbare Position für den Oppositionsführer.
Also Robin, das Rätsel um mögliches Wissen, was Taurus-Lieferungen angeht, was die Öffentlichkeit nicht weiß, an Beweggründen, warum es ein Nein sein muss, das haben wir in dieser Folge von Machtwechsel nicht aufgelöst. Aber es gibt ein anderes Rätsel, was mich seit Mittwochabend umtreibt. Du bist bei Sandra Maischberger gewesen, und in dem Raum, in dem du wartetest, bis die Sendung losging, der dir sozusagen als Robin-Raum zugewiesen wurde, lag ein halbfertiges Puzzle, nachgestellt, der Schrei von Edvard Munch.
Nein, Dagmar, nicht Edvard Munch, nicht falsch. Du machst den gleichen Fehler wie der ehemalige parlamentarische Geschäftsführer von Angela Merkel, Michael Grosse-Brömer. Der hat auch den Munch getwittert.
Das sind aber dann auch die Gemeinsamkeiten, die einzigen, die Michael Grosse-Brömer und ich haben. Da stehe ich jetzt drauf.
Ihr hattet beide in Kunst 4.
Richtig.
Minus.
Ja, dafür waren wir in anderen Fächern super.
Nein, ich glaube, das ist ein Van Gogh und die Mehrheit meiner Follower auf Twitter. Aber andererseits, ich habe es ja nicht fertig gepuzzelt.
Also, aber wer hat dieses Puzzle dort liegen lassen?
Ja, die waren bei Maischberger auch so ein bisschen pikiert, dass ich das getwittert hatte. Und ich glaube, das ist eigentlich der Raum von einem gewissen Klaas, den man wohl auch aus dem Fernsehen kennt. Und den hatten die nur zur Garderobe umfunktioniert, weil die irgendwie zu wenig Räume hatten. Und der puzzelt heimlich.
Was du so heimlich tust, Robin, das möchte ich gar nicht wissen. Puzzeln ist es offenbar nicht. Was du aber ganz öffentlich tun wirst, und du wirst dein Wissen uneingeschränkt teilen mit unseren Hörerinnen und Hörern, nämlich in der nächsten Folge von Machtwechsel. Da werden wir sicherlich über deine Israel-Reise mit Scholz sprechen und vielleicht mal nicht über den Taurus. Aber das letzte Wort, Robin, das wirst du sprechen, wie immer.
Auf Wiederhören.